Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Angst und Unsicherheit sind Gift für die Wirtschaft. Abzulesen heute am deutlich steigenden Preis für Erdgas am europäischen Markt. Wer immer hinter den Lecks in den Ostsee-Pipelines steckt, hat diese Folgewirkung bewusst einkalkuliert. Ein Krieg wird nicht nur militärisch an der Front geführt. Wir berichten gleich über die Reaktion in Brüssel. Außerdem in Berlin heute die Beratungen der Ministerpräsidenten zum milliardenschweren Entlastungspaket der Bundesregierung, derweil die Ampel weiter ringt um die künftige Energiepolitik mit und ohne Gasumlage und AKWs im Streckbetrieb. Zunächst aber in die Ukraine. Dort verlieren die kremltreuen Separatisten keine Zeit, um mit dem demokratischen Mäntelchen der Scheinreferenten Moskau um die Annexion von Teilen der Ostukraine zu bitten. Stefan Laak.
Zwar ist der formelle Anschluss der vier ukrainischen Regionen an Russland noch nicht vollzogen, dennoch begrüßte der ehemalige russische Präsident Medvedev die Gebiete, die nach umstrittenen Scheinreferenten nun Russland beitreten sollen, schon mal als neue Mitglieder in der Russischen Föderation. Willkommen zu Hause, schrieb er auf seinem Telegram-Kanal. Bei den Chefs und den von Russland eingesetzten Statthaltern der Gebiete stehen nun Reisen nach Moskau an. Der Leiter der selbsternannten Volksrepublik Donetsk, Puschilin, hatte schon vor den Pseudo-Abstimmungen um Aufnahme in die Russische Föderation gebeten. Der Chef der Volksrepublik Luhansk, Pasechnik, bat heute in einem Video Kreml-Chef Putin darum. Beide werden in Kürze den russischen Präsidenten besuchen, um den Beitritt der Regionen vorzubereiten. Der von Moskau installierte Statthalter der Region Cherson, Saldo, sprach von einem historischen Tag und sagte ebenfalls, er habe Putin um Aufnahme gebeten. Die Region Saporischschja wandte sich laut dortigem Verwaltungschef Balitski auch an den Kreml-Chef. Das ukrainische Außenministerium bezeichnete die Scheinreferenden als null und wertlos. In einer Mitteilung hieß es, Russland habe eine Propagandashow in den temporär besetzten Gebieten organisiert. Die Ukraine werde jeglichen russischen Ultimaten niemals zustimmen. Dass Menschen unter vorgehaltener Waffe Papiere hätten ausfüllen müssen, sei ein weiteres russisches Verbrechen im Zuge der Aggression gegen die Ukraine. Dies verletze die Verfassung der Ukraine, das Völkerrecht und die internationalen Verpflichtungen Russlands.
Informationen von Stefan Laak. Als die Blasen in der Ostsee die ersten Hinweise lieferten auf Lecks in den Gaspipelines, waren die Reaktionen zunächst zurückhaltend. In den kommenden Stunden wurde jedoch rasch deutlich, ein Defekt als Ursache kommt nicht in Frage, eine bewusste Sabotage bleibt als einzig plausible Erklärung. Ein militärisch präzise ausgeführter Anschlag auf die europäische Infrastruktur. Heute am Nachmittag folgte dann die Reaktion der Europäischen Union. Aus Brüssel dazu Klaus Remme.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprechen von Sabotage. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell von vorsätzlicher Handlung. Doch der Fingerzeig Richtung Russland bleibt aus. Noch fehlen handfeste Beweise. Doch in Brüssel ist man alarmiert. Die Lecks in den Nord Stream-Röhren sind ohne Auswirkung auf die Versorgungssicherheit in der Europäischen Union. Das wäre bei Gaspipelines, die etwa von Norwegen in die EU führen, ganz anders. Von der Leyen schrieb auf Twitter, jede vorsätzliche Störung der europäischen Energieinfrastruktur ist inakzeptabel und wird so massiv wie möglich beantwortet. Am Nachmittag traten die Kommissionspräsidentin und ihr Außenbeauftragter vor Kameras und Mikrofone. Das achte Sanktionspaket der EU nimmt Formen an. Eine direkte Reaktion auf die Scheinreferenden in besetzten ukrainischen Gebieten und die Teilmobilisierung in Russland.
We're determined to make the Kremlin pay.
Für diese erneute Eskalation soll der Kreml bezahlen, so Ursula von der Leyen. Konkret werden zusätzliche Importverbote russischer Produkte in Höhe von 7 Milliarden Euro vorgeschlagen, außerdem Exportverbote nach Russland, um den militärischen Komplex zu treffen. Auch ein Ölpreisdeckel soll Teil des Sanktionspakets werden, nicht für Ölimporte in die EU. Die sind ab dem 5. Dezember ohnehin schon verboten worden, sondern für Öllieferungen in Drittländer. Eine Absprache, die unter den G7-Staaten getroffen wurde. EU-Tanker und EU-Versicherer dürften dann nur noch unterhalb einer noch zu bestimmenden Preisgrenze russisches Öl in Drittländer transportieren. Andere Vorschläge für das achte Paket: Staatsangehörige der EU sollen nicht länger in Führungsgremien russischer Unternehmen agieren dürfen und die Liste individueller Sanktionen soll verlängert werden, etwa um Personen, die sich an der Organisation der Scheinreferenden beteiligt haben und Verantwortliche im russischen Verteidigungssektor. Der EU-Außenbeauftragte nannte ausdrücklich den russischen Verteidigungsminister.
Sanctions work, sanctions matter, but they have to be maintained over time and ensure that they are not circumvented.
Die Sanktionen wirken, wenn man sie ständig aktualisiert und darauf achtet, dass sie nicht umgangen werden, so Josep Borrell. Für Personen, die Strafmaßnahmen bewusst umgehen, soll eine eigene Sanktionsliste eingeführt werden.
Aus Brüssel unser Korrespondent Klaus Remme. Die europäischen Sanktionen werden also in der Summe die russische Wirtschaft nachhaltig schädigen. Die Entwicklung des Landes wird um Jahre zurückgeworfen, so die übereinstimmenden Prognosen. Mit der Teilmobilisierung setzt Putin deshalb jetzt alles auf die militärische Karte. Allerdings ist der Kriegsdienst in Russland in der Mitte der Gesellschaft alles andere als populär. Offenbar machen die russischen Besatzer deshalb nun auch vor Zwangsrekrutierungen in den besetzten ukrainischen Gebieten nicht halt, berichtet unsere Korrespondentin Andrea Beer.
Russland zwingt Hunderttausende weitere Soldaten an die Waffen. Die Ukraine macht dagegen mobil und ruft Männer in Russland dazu auf, sich einer Einberufung zu entziehen. Dieser Spot im ukrainischen Fernsehen zählt Möglichkeiten auf, eine Vorladung zu vermeiden in eines der berüchtigten Militärkommissariate. Krankheit, Verletzung, schlechte Gesundheit nahe Angehöriger, aber auch Naturkatastrophen könnten als Entschuldigung gelten, heißt es unter anderem. Während sich Russen scharenweise ins Ausland absetzen, macht Moskau vor Zwangsrekrutierungen in der Ukraine nicht Halt. Wir haben viele Anfragen von Männern in den russisch besetzten ukrainischen Gebieten, sagt Oleksandra Matwitschuk vom Zentrum für bürgerliche Freiheiten, eine regierungsunabhängige Organisation in Kiew. Wir kennen nicht alle Einzelfälle, aber wir bekommen viele Anfragen von Menschen in den besetzten Gebieten, die von der Straße entführt wurden und nun gezwungen werden, gegen ihr eigenes Land zu kämpfen. Männer im wehrfähigen Alter seien gefährdet, ist auch Vadim Boitschenko alarmiert. Er ist der frei gewählte Bürgermeister von Mariupol und musste die besetzte Hafenstadt schon vor Monaten verlassen. Die russischen Besatzer würden nun die Annexion der Gebiete und damit auch die illegale Mobilisierung von Ukrainern vorbereiten. So Boitschenko Anfang der Woche in Kiew. Vor einer Woche sind noch 100 Menschen am Tag weg und vorgestern waren es nur noch 8. Das heißt, die Stadt ist schon geschlossen worden und sie lassen niemanden mehr raus. Es ist klar, dass sie auf die Pseudo-Legalisierung warten, um mit der Mobilisierung zu beginnen. Für den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky sind die Zwangsabstimmungen unter anderem ein zynischer Versuch, die Männer in den besetzten Gebieten für die russische Armee zu mobilisieren. Auch Zelensky ermutigte die betroffenen ukrainischen Männer, sich einer Zwangseinberufung durch die russischen Besatzer zu entziehen. Verstecken Sie sich vor russischer Mobilisierung und retten Sie Ihr Leben, appellierte Zelensky. Vermeiden Sie Vorladungen, versuchen Sie, in das freie Territorium der Ukraine zu gelangen. Aber wenn Sie doch in der russischen Armee landen, dann sabotieren Sie jede feindliche Aktivität. Greifen Sie in russische Operationen ein und geben Sie uns alle wichtigen Informationen über die Besatzer, ihre Stützpunkte, Hauptquartiere, Munitionsdepots. Und gehen Sie bei der ersten Gelegenheit zu unseren Positionen. Tun Sie alles, um Leben zu retten und zur Befreiung der Ukraine beizutragen. Zwangsrekrutierung, das ist ein klarer Verstoß gegen die Genfer Konvention, konstatiert die Kiewer Menschenrechtsanwältin Oleksandra Matwitschuk. In den besetzten Gebieten rund um Donetsk und Luhansk sei das auch schon vor der russischen Großinvasion am 24. Februar und den Pseudo-Abstimmungen jetzt ein großes Problem gewesen. Schon bei Kriegsbeginn haben viele Leute aus besetzten Gebieten um Hilfe gebeten. Sie haben geschrieben, dass sie sich in ihren Wohnungen verstecken und Angst haben, auf die Straße oder einkaufen zu gehen, weil sie dort gefangen werden könnten. Dann haben die Ukrainer verstanden, dass sie nichts tun können. Und das ist sehr tragisch für mich, als Menschenrechtsaktivistin und als Mensch. Denn mir ist klar, dass es im Moment keinen rechtlichen Mechanismus gibt, wie ich ihnen helfen kann.
Andrea Beer über Zwangsrekrutierungen in den besetzten Gebieten der Ukraine. Was vor der Pandemie eher selten Anlass gab für gesteigerte Aufmerksamkeit, ist mittlerweile ein fixer Termin für die Hauptstadtpresse. Wann immer die Ministerpräsidenten sich in trauter Runde versammeln, werden die Kameras und Mikrofone eingeschaltet. Auch heute viel Interesse für die sogenannte MPK, auch ohne die Teilnahme des erkrankten Kanzlers. Seit dem Vormittag beraten die Länderchefs über die Finanzierung des dritten Entlastungspaketes. Johannes Kuhn, noch laufen die Gespräche länger als erwartet. Was lässt sich daraus schließen?
Ja, Herr Heinlein, man sieht, glaube ich, die Ministerpräsidentenkonferenz kann auch ohne Corona-Thema und auch ohne Kanzler länger dauern, als man es erwartet. Der Grund dieses Mal: schon heute Vormittag die Vorbesprechungen der SPD und der Unionsländer untereinander haben länger gedauert, bei der Union übrigens unter Anwesenheit des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Und deshalb war der Zeitplan für die gemeinsame Runde schnell Makulatur. Man hat mehr als 3 Stunden später dann in großer Runde erstmal diskutiert. Ja, und man redet weiter. Um was geht es heute? Die 16 Länder wollen eine gemeinsame Position entwickeln, damit man nächsten Dienstag in die Verhandlungen mit dem Bundeskanzler gehen kann und geschlossen gehen kann. Da geht es einerseits um die Forderung nach einer Energiepreisbremse, aber eben auch um spezifisch landes- und kommunalpolitische Anliegen, zum Beispiel ein Schutzschirm für Stadtwerke oder mehr Mittel für die Aufnahme von Geflüchteten und für die Kommunen und Landkreise oder auch Fragen rund um Steuerstundungen oder Insolvenzaussetzungsmöglichkeiten für Firmen. Auch die Nachfolge für das 9-Euro-Ticket ist natürlich ein Thema und die Frage, ob der Bund nicht ohnehin wegen der höheren Benzinpreise mehr Regionalisierungsmittel für den ÖPNV bereitstellen müsste. Also es geht wie immer ums Geld. Insgesamt das dritte Entlastungspaket, die klassischen föderalen Finanzierungsdebatten. Die Länder argumentieren, dass sie mit dem Paket dieses Jahr 17 und nächstes Jahr 18 Milliarden Euro, dass sie das kostet, vor allem durch Steuerausfälle. Ja, und da erwartet man Hilfe vom Bund. Und da steht vor allem von Unionsseite ja im Raum, im Zweifelsfall dann übernächsten Freitag im Bundesrat, ja, einige Teile des Entlastungspakets durchrasseln zu lassen und den Vermittlungsausschuss anzurufen.
Also inhaltlich gibt es einiges an Streitpunkten zwischen Bund und Ländern, aber aus den Staatskanzleien gab es ja zuletzt flächendeckend Kritik am Bund, an der fehlenden Kommunikation und Einbindung. Wird dies heute noch einmal zur Sprache gebracht werden?
Ja, das nehme ich an. Die Kritik am Kanzleramt und dem recht allgemein gehaltenen Entwurf für einen gemeinsamen Beschluss, der da am Wochenende vorgelegt wurde, die wurde heute schon im Vorfeld mal lauter geäußert durch die Unionsländer, mal ein bisschen verklausulierter durch einige SPD-Ministerpräsidenten. Das Argument ist ja, der Bund beschließt ein Entlastungspaket und die Länder werden nicht eingebunden und man kommuniziert insgesamt nicht gut genug. Und Markus Söder, der vertritt hier die Unionslinie, wenn wir ihn mal stellvertretend schnell hören.
Dieses einseitige Vorgehen, der Bund bestellt, aber bezahlt nicht, sondern sagt, die Länder sollen das finanzieren, ohne jede Mitsprache im Detail, kann so nicht weitergehen.
Das ist keine neue Kritik, das hatten wir schon rund um die Corona-Politik. Ja, die Koordinierung, die ist beim Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt angesiedelt. Da gibt es durchaus auch hinter den Kulissen Kritik daran. Ja, der Föderalismus, ich würde mal sagen, er war schon einmal harmonischer aufgestellt.
Sie haben es bereits angedeutet, Herr Kuhn, in der kommenden Woche wird es ein weiteres Treffen der Ministerpräsidenten geben. Dann hoffentlich wohl mit dem Kanzler. Wird bis dahin diese inhaltliche und formelle Debatte weitergehen?
Naja, was natürlich durch diese Verschiebung, das hat mehrere Folgen. Auf der einen Seite ist Hendrik Wüster nicht mehr Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, sondern Stefan Weil, der niedersächsische Ministerpräsident, ein Parteikollege von Olaf Scholz. Und auf der anderen Seite hat man jetzt natürlich dann ein längeres Wochenende, um nochmal nachzujustieren, Kompromisse zu schaffen, aber eben auch für viele Wortmeldungen, wie wir es schon eben aus der Corona-Krise vor Ministerpräsidentenkonferenzen gesehen haben. Tatsächlich wird es ein bisschen darauf ankommen, was heute in diesem Papier, das die Länder verabschieden, was da drin stehen wird und wie einig man sich da schon ist und wie klar man da auch ist mit den Forderungen.
Die MPK-Konferenz in Berlin. Vielen Dank, Johannes Kuhn. Atomkraft? Nein, danke. Die Grünen haben ihre Wurzeln in der Anti-Atom-Bewegung. Der Kampf für eine alternative Energiepolitik gehört zur DNA der Partei. Doch der Krieg und seine Folgen zwingen die Grünen zur Veränderung ihrer Dogmen. Die von Minister Habeck jetzt verkündete begrenzte Laufzeitverlängerung ist an der grünen Basis wenig populär. Hinzu kommt das Ampelchaos bei der Gasumlage. Aus Berlin an Katrin Büsker.
Energiepolitisch liegt die Ampelkoalition über Kreuz. Der gestern konkretisierte Plan von Wirtschaftsminister Robert Habeck, die zwei süddeutschen Atomkraftwerke aller Voraussicht nach in den Streckbetrieb zu schicken, er kommt beim Koalitionspartner FDP nicht gut an. Einsatzreserve reiche nicht, es brauche eine Laufzeitverlängerung, und zwar für alle drei noch laufenden Atomkraftwerke, so Stefan Birkner, Mitglied des FDP-Präsidiums nach einer Sondersitzung.
Diese Dimension der Krise macht deutlich, dass wir alles tun müssen, um jede Erzeugungskapazität am Netz zu halten und zusätzliche Strommengen tatsächlich zu gewährleisten.
Birkner ist Spitzenkandidat der FDP für die Landtagswahl in Niedersachsen in der kommenden Woche und legte heute noch eine Schippe drauf, indem er forderte, die bereits stillgelegten Atomkraftwerke darauf vorzubereiten, notfalls wieder angefahren zu werden. Nicht nur bei der Atomkraftfrage liegen SPD und Grüne auf der einen Seite und FDP auf der anderen Seite weit auseinander. Auch die Gasumlage sorgt für Clinch.
Jetzt würde mich eigentlich interessieren bei der Ampel, wer will denn eigentlich diese Gasumlage noch? Ich weiß es nicht.
Hetzte Unionspolitiker Andreas Lenz im Rahmen einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Tatsächlich scheint keiner aus der Ampel die Gasumlage noch zu wollen, aber eine Einigung auf eine Abschaffung scheiterte bislang auch. Es fehlt an alternativen Finanzierungskonzepten für die Mehrbeschaffungskosten der Gasimporteure.
Ich glaube, die Gespräche zwischen dem Bundeskanzler, dem Bundeswirtschaftsminister und dem Bundesfinanzminister sind auf einem guten Wege.
Erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Sie sind nur noch immer nicht am Ziel, während die Geltung der Gasumlage ab Samstag näher rückt. Einig sind sich die Koalitionäre auch darüber, dass sie den Gaspreis eindämmen wollen. Auch hier gibt es aber unterschiedliche Ideen, wie und wie das finanziert werden soll. Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang erläuterte in der ARD ihren Vorschlag eines preisgedeckelten Grundbedarfs.
Das heißt, wir legen einen Grundbedarf fest. In diesem Bereich werden dann die Preise gedeckelt. Darüber wird der normale Marktpreis gezahlt. So können sich Bürgerinnen und Bürger und auch Unternehmen darauf verlassen, dass sie bei der Grundversorgung geschützt sind.
Je nach Modell könnten die Kosten einer solchen Preisdämpfung enorm sein. In der SPD ist von einer dreistelligen Milliardensumme zur Kostendeckung die Rede pro Jahr. Dieses Geld muss irgendwo herkommen. Der Sprecher des Finanzministeriums, Fabian Leber, verwies hierzu auf den im Finanzministerium eingesetzten Arbeitsstab, dessen Aufgabe es sei,
Instrumente zu finden, die wirklich zielgenau zur Dämpfung von Energiekosten verwendet werden können. Dass aber die Diskussion über die Schuldenbremse im Haushalt 2023 davon getrennt zu sehen ist und dass das für ihn keine Option ist, die Schuldenbremse aufzuheben.
Wie eine Dämpfung der Gaspreise aussehen kann und wie sie finanziert werden kann, ist also weiterhin völlig unklar.
Und wir bleiben beim Thema Gas und Energie. Damit in unserem reichen Land niemand frieren muss in diesem Winter, hat die Bundesregierung angekündigt, mehr Haushalten künftig Wohngeld zukommen zu lassen. Oliver Neuroth.
Bisher bekommen rund 600.000 Haushalte Wohngeld. Ab Januar dürfte ihre Zahl auf 2 Millionen steigen. Denn die Reform sieht vor, dass Empfänger mehr verdienen dürfen. Im Moment ist ein Single, der in einer teuren Gegend wohnt, wohngeldberechtigt, wenn sein Einkommen unter 1.800 Euro liegt. Die Grenze steigt nun auf 2.300 Euro. Bei einer vierköpfigen Familie liegt sie in einer teuren Gegend bisher bei etwa 3.700, künftig sind es etwa 5.000 Euro. Im Schnitt bekommen Wohngeldhaushalte ab Januar 370 Euro, das ist etwa doppelt so viel Geld wie jetzt. Die Bundesregierung will Menschen mit geringem Einkommen entlasten, vor allem wegen der hohen Energiepreise. Lob kommt vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Es spricht von einer zielgenauen Entlastung, die Erhöhung sei in Zeiten von Inflation und Energiekrise angemessen. Hessens Ministerpräsident Rhein von der CDU kritisiert, der Bund habe im Alleingang beschlossen, dass das Wohngeld erhöht werden soll, die Länder müssten aber die Hälfte der Kosten tragen. Bauministerin Geiwitz musste ihre Pressekonferenz heute absagen, weil sie, wie der Kanzler, an Covid-19 erkrankt ist. Das Wohngeld besteht aus mehreren Bausteinen. Für Mieterinnen und Mieter gibt es einen Zuschuss zur Kaltmiete. Wer in einem Eigenheim oder einer Eigentumswohnung lebt, wird dabei unterstützt, den Immobilienkredit abzubezahlen. Die größte Unterstützung bekommen Menschen, die wenig verdienen, aber hohe Ausgaben fürs Wohnen haben.
In den meisten Bundesländern ist die AfD inzwischen ein Fall für den Verfassungsschutz. Aber auch die Staatsanwaltschaft hat ein waches Auge auf die Partei und ihre Mitglieder. Heute durchsuchten die Ermittler und das LKA Berlin die Parteizentrale der AfD. Nadine Lindner.
Die Ermittler der Staatsanwaltschaft und der Polizei Berlin kamen am Morgen und durchsuchten 7 Wohnungen und Büros in 4 Bundesländern. Darunter war auch die Parteizentrale der AfD in Berlin. Das Ziel: Unterlagen und Datenträger sicherstellen. Anlass sind Ermittlungen gegen den ehemaligen AfD-Parteichef Jörg Meuthen und den ehemaligen Bundesschatzmeister Klaus-Günther Vormann. Es geht um den Anfangsverdacht wegen eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz und der Untreue. Dem Bundestag sollen mutmaßlich falsche Rechenschaftsberichte für die Jahre 2016, 17 und 18 vorgelegt worden sein. Es geht um den fragwürdigen Umgang mit Parteispenden. Jörg Meuthen, der AfD seit Januar nicht mehr angehört, sagte dazu gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio:
Die Vorwürfe sind wirklich gegenstandslos und ich bin dankbar, dass die Staatsanwaltschaft das jetzt untersucht. Ich bin auch froh, dass die jetzt mein Postfach offensichtlich da heute mitgenommen haben. Können Sie sich davon selber vergewissern?
Meuthen argumentiert weiter:
Ich war mit den Rechenschaftsberichten der Partei nie in irgendeiner Weise befasst. Und ich habe da auch keine Angaben gemacht, ich habe nichts verschwiegen, ich habe nichts zurückgehalten.
Meuthen ist heute Mitglied der Zentrumspartei, sein Mandat im Europaparlament hat er weiterhin inne. Seine Immunität wurde dort bereits im Januar aufgehoben. Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments erwähnt, dass Meuthen fehlerhafte Angaben zu Plakaten, Flyern und anderen Unterstützungsleistungen einer Schweizer Firma gemacht haben soll. Dabei geht es mutmaßlich um die Schweizer Werbefirma Goal AG. Sie soll laut ZDF bei der Verwaltung des Unterstützervereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten tätig gewesen sein, der wiederum Wahlplakate zur Verfügung stellte, von denen Meuthen und die AfD profitierten, offiziell ohne deren Wissen. Die Ermittler sollen sich laut Durchsuchungsbeschluss für vertrauliche Sitzungsprotokolle des Bundesvorstands interessiert haben, in denen es um die Erstellung der Rechenschaftsberichte ging. Zudem suchten sie Unterlagen zur Finanzierung des Bundestagswahlkampfes 2017. Durchsucht wurden heute auch Wohn- und Geschäftsräume von David Bendels in Bayern. Bendels war lange das Gesicht dieses Unterstützervereins. Er wird nun als Zeuge geführt. So berichten es NDR und WDR. Die AfD protestierte gegen das Vorgehen der Ermittler. In einer Pressemitteilung schrieben die Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel, dass das Vorgehen äußerst unverhältnismäßig gewesen sei. Wenn die Staatsanwaltschaft vorher gefragt hätte, hätte man alle Unterlagen zur Verfügung gestellt. Der Anwalt der AfD habe Einspruch gegen die Durchsuchung eingelegt, so WDR und NDR. Zu diesen Vorwürfen sagt Sebastian Büchner, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin:
Also der Staatsanwaltschaft Berlin geht es in diesem Verfahren um eine Beweismittelsicherung. Das sozusagen Risiko bei Privaten und Parteien irgendwie einzugehen, war dann jetzt doch eben sozusagen nicht das ganz Zielführende. Insofern hatte die AfD auch durchaus die Möglichkeit, dann im Rahmen der Durchsuchung zu kooperieren und die entsprechenden Unterlagen, die gesucht worden sind, herauszugeben.
Es ist nicht der erste Vorwurf in den Parteispendenaffären der AfD. Die Bundestagsverwaltung verhängte wegen mutmaßlich illegaler Spenden bereits Strafzahlungen von mehr als 100.000 Euro. Die AfD und ihr ehemaliges Spitzenpersonal wird nun ein weiteres Mal von ihrer Vergangenheit eingeholt.
Auch wenn Jahrzehnte nach der deutschen Einheit die Unterschiede geringer geworden sind, es gibt nach wie vor Unterschiede zwischen Ost und West. Um die Dinge beim Namen zu nennen, leistet sich die Bundesregierung einen Ostbeauftragten. Heute legte Carsten Schneider seinen ersten Jahresbericht vor. Tom Funke.
Anders als bisher ist der diesjährige Jahresbericht kein Bericht zum Stand der deutschen Einheit. Da legt der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der aus dem thüringischen Erfurt stammende Carsten Schneider, SPD, Wert darauf. In seinem Jahresbericht kommen vielmehr verschiedene gesellschaftliche Stimmen zu Wort. Unter anderem
Nina Kummer, die Sängerin der Indie-Pop-Band Blond aus Chemnitz, auch sehr bemerkenswert. Denn Chemnitz oftmals die Stadt, die insbesondere nach 2018, nach dem Totschlag und dann den gewalttätigen Demonstrationen, insbesondere aus dem Hooligan-Bereich auch und dann auch rechtsextremistischen Bereich, die in den Kampf der Zivilgesellschaft, der in Chemnitz in vielen Jahren passiert ist, beschreibt und auch die Hoffnung, die bestätigt wurde durch den Titel der Kulturhauptstadt 2025.
Die erfolgreiche Bewerbung um die europäische Kulturhauptstadt 2025 sei ein Erfolg. Es gäbe aber auch weiterhin große Unterschiede zwischen Ost und West. Auch auf die gehe der Bericht ein, beschönige nichts, so Schneider. Besonders die Lohnunterschiede seien noch deutlich, auch wenn jetzt im Oktober der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werde.
Aber es ist immer noch im Medianlohn 600 Euro Unterschied. Das empfinden viele Menschen als deklassierend, also deswegen fühlen sich einige auch als Menschen zweiter Klasse und dementsprechend auch in der Einheit in dem Maße nicht angekommen, wie sie es gerne würden.
Zum Teil äußert sich dies auch in politischen Ansichten. Nur noch 39% der Ostdeutschen sind mit der Demokratie in Deutschland zufrieden. Das geht aus dem Deutschlandmonitor hervor, der Teil des Berichtes ist. Die Zufriedenheit im Osten, insbesondere in ländlichen Regionen, sei geringer als im Westen. Zudem seien für Ostdeutsche andere Themen wichtiger, so Dr. Holger Lilieberg, Geschäftsführer des unabhängigen Meinungsforschungsinstitutes INFO.
Das ist das drängendste Problem, ist die soziale Gerechtigkeit, gefolgt von dem Inflationsgeschehen, der Preisentwicklung und der Energiekrise. Das heißt, im Fokus stehen anders als 2020 eben existenzielle, zum Teil existenzbedrohende Themen.
Aus den Ergebnissen zieht der Ostbeauftragte Schneider politische Schlussfolgerungen. Für ihn sei klar, die Zeit des Lohndumpings in Ostdeutschland müsse vorbei sein, die Gewerkschaften gestärkt werden. Insgesamt, so das Fazit von Schneider, habe die aktuelle Bundesregierung viel für Ostdeutschland getan. Er verwies da unter anderem auf Investitionen in den Erdölstandort Schwedt. Ganz so optimistisch fällt das Fazit von Dietmar Bartsch, linken Fraktionschef im Bundestag, nicht aus. Der neue Ansatz von Schneider sei grundsätzlich gut, allerdings sei sein Einfluss auf den Kanzler doch offensichtlich gering. Zudem bleibe in der Bundesregierung ein strukturelles Problem bestehen. Auch jetzt seien nur 4 von 111 Abteilungsleitern aus den neuen Ländern, so Bartsch.
Informationen von Tom Funke. Die Berliner Verwaltung hat sich über lange Jahre einen wenig schmeichelhaften Ruf als ineffektive Chaostruppe erarbeitet. Schon der Gedanke an die Beantragung eines neuen Personalausweises treibt den Einheimischen den Schweiß auf die Stirn. Wenig überraschend deshalb für die Berliner die Pannenserie bei den Wahlen im vergangenen Jahr. Heute dazu eine Anhörung vor dem Berliner Verfassungsgericht. Eine komplette Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl ist nicht mehr ausgeschlossen. Sebastian Engelbrecht.
Die Präsidentin des Berliner Verfassungsgerichtshofs, Ludgera Selting, stellte nur die vorläufige Rechtsauffassung des Gerichts dar. Sie war zugleich eindeutig. Nach Auffassung des Gerichts müssen die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den 12 Bezirksverordnetenversammlungen insgesamt wiederholt werden, in allen Wahlkreisen. Schon bei der Vorbereitung der Wahl seien gravierende Fehler gemacht worden. Die Zahl der Wahlkabinen habe nicht ausgereicht, die Stimmzettel hätten nicht rechtzeitig und nicht ausreichend in den Wahllokalen vorgelegen. Gerichtssprecherin Lisa Jani zur grundsätzlichen Abwägung, die das Berliner Verfassungsgericht endgültig noch treffen muss.
Zu den Rechtsfolgen hat der Verfassungsgerichtshof sich dahingehend geäußert, dass nach derzeitigem Stand das Korrekturinteresse, das Bestandsinteresse deutlich überwiegt. Das heißt, dass neue Wahlen durchzuführen sind, weil die Fehler, die geschehen sind, zu umfassend und zu zahlreich gewesen seien.
Die Landeswahlleiterin wie auch die Senatsinnenverwaltung seien ihrer Koordinations- und Kontrollpflicht schon bei der Vorbereitung der Wahlen nicht gerecht geworden. Die Wahllokale seien in der Summe 83 Stunden geschlossen gewesen, weil keine Stimmzettel vorgelegen hätten. Insgesamt 350 Stunden lang seien Wahllokale noch nach 18 Uhr geöffnet gewesen, entgegen den Wahlvorschriften. Die exakte Zahl der von Wahlfehlern betroffenen Stimmen lasse sich nicht feststellen. Zudem sei die Dokumentation der Wahlfehler lückenhaft, so Gerichtspräsidentin Selting. Die Fehler hätten Grundsätze wie die Gleichheit und Freiheit der Wahlen verletzt. Für die Opposition stellte der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers daraufhin fest:
Franziska Giffey ist mit dem heutigen Tag gefühlt eine Regierende auf Abruf, aber ich erwarte, dass sie zumindest funktionierende Neuwahlen noch sicherstellen wird. Denn das verdient die Demokratie in Berlin, das verdienen jetzt auch die Berlinerinnen und Berliner.
Die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Landes-SPD liegen in Umfragen momentan an dritter Stelle hinter CDU und Grünen. Stefan Evers forderte zudem den Rücktritt des heutigen Bausenators Andreas Geisel, der zum Zeitpunkt der Wahlen vor einem Jahr als Innensenator Mitverantwortung für die Organisation trug.
Der verantwortliche Senator ist nach wie vor im Amt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nach diesem Tag so bleibt und dass die SPD ihn nicht ihrerseits zum Rücktritt auffordert, nach diesem Vortrag des Gerichts.
Aus der Sicht der in Berlin regierenden Sozialdemokraten ist der vorläufige Richterspruch eine Niederlage. Für die Senatsinnenverwaltung gab sich Staatssekretär Thorsten Ackmann aber zuversichtlich.
Das darf sich daher nicht wiederholen und ich kann hier heute für den Senat sagen, das wird sich auch nicht wiederholen. Der Senat hat in den letzten Monaten kontinuierlich daran gearbeitet, dass wir künftig gute Wahlen in Berlin haben.
Die Wahlwiederholung muss bis spätestens Ende März stattfinden, falls das Gericht bei seiner Auffassung bleiben sollte.
Schon bald, also möglicherweise Neuwahlen in Berlin. Dieser Bericht von Sebastian Engelbrecht am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.